Toothbox. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Du hast so viel gehustelt, du hast so viel gegeben. Jetzt ist mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Ah ja.
Ist das schön?
Es ist wunderschön.
Die Loi hat echt eine gute Stimme.
Eine richtig gute Stimme, die passt richtig zum ersten Advent. Und das ist heute der erste Advent, der 27. November. Der letzte Sonntag im November ist der erste Advent. Es ist soweit.
Es ist schon wieder soweit. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Sonntagsausgabe vom Fest und Flauschig. Genau. Ich bin mit einer undifferenzierbaren Energie hier reingekommen schon mal und versuche jetzt gerade, das alles gebündelt in die Sendung zu stecken. Ich komme gleich mal zum Punkt. Ja. Also hast du alles schon gesagt, Datum, Uhrzeit, was du sagen
musst? Also es ist der 27.11., hier ist Spotify, hier ist Fest und Flauschig. Und Olli und ich, wir haben gerade vor der Sendung telefoniert und du warst geladen, das kann ich schon mal vorweg sagen. Und zwar richtig geladen. In allem.
Ja, aber nicht, weil die Veranstaltung so schlimm war, sondern weil ich einfach nicht der richtige Typ dafür bin. Aber ich muss dich mal fragen, wie sieht es dir aus? Du bist ja der Mensch, der sein Privatleben doch eigentlich
abschirmt.
Das ist eins der großen Rätsel. Ich meine, deine Fans, die wollen ja alles lesen, ja, hier auch in der Sendung wissen, und so. Ja. Und vieles weiß man nicht und so. Aber wie oft warst du in deinem Leben beim Elternabend?
Dass du jetzt so mit der Tür ins Haus fällst. Das geht
ernsthaft jetzt mal, Jan Böhmermann, der Satiriker, der Wirbelwind im deutschen Fernsehen. Wie oft geht ihr zum Elternabend?
Ich sag dir,
dürfen deine Fans nicht so viel erfahren?
Jetzt hör mal auf mit so einem, auf deine Fans, was soll denn das für eine Wichsfrage, ihr ganz ehrlich. Erstmal sind alle meine Nachkommen sind schon so alt, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann. Es sind uralte Kinder.
Okay, da wird das alles gesagt.
Ja, was willst du jetzt?
Ich dachte, der menschliche Jan Böhmermann ist hier kein Fremdkörper.
Nein, der menschliche Jan Böhmermann, wenn du mich fragst, wie oft warst du schon beim Elternabend, kann ich dir sagen, ich versuche solche Veranstaltungen so gut es geht zu meiden. Und zwar nicht, weil ich daran nicht interessiert bin, mich zu kümmern oder zu engagieren, sondern weil ich das einfach psychisch nicht aushalte. Du bringst mich in eine blöde Situation, weil ich wollte gar nicht darüber reden.
Ich
wollte sagen, dass die negative Energie, die jetzt hier in den ersten Minuten kommt, dass das einfach aus einer Veranstaltung, die wir nicht näher benennen, das war eigentlich mein Plan. Und du sagst jetzt direkt, du kommst vom Elternabend und bist scheiße drauf. Es liegt aber nicht am Elternabend.
Hat aber gar nichts damit zu tun, sondern mir geht's nämlich genauso wie du. Wir haben uns einen Weg in dieser Gesellschaft gesucht, der versucht, dass wir die möglichst wenig mit solchen Sachen zu tun haben. Nicht ohne Grund sind wir in diese Berufe geraten, in denen wir uns jetzt befinden, weil wir eigentlich uns von gesellschaftlichen Verpflichtungen, Konventionen oder auch, sage ich mal, gewissen Sachen fernhalten, weil wir dafür nicht gemacht sind. Ich meine, du wärst auch einfach nicht mehr der richtige Mann, um jetzt im Aldi ein Betriebsleiter zu werden. Du wärst ein Nervenbündel und würdest wahrscheinlich den Job hinschmeißen. Es gibt viele Sachen, die reguläre Berufe sind, die wir beide nicht ausführen könnten. Und ich habe einfach gemerkt, Elternabend, ich möchte die ganze Zeit reden, sag aber nichts und dann brodelt das in mir, weil ich dann muss jetzt viel reden, aber es sind halt viele Eltern da und Elternabend ist immer ein Kompromiss und das sind auch alles nette Eltern und ich kann auch gar nichts sagen, aber ich bin dann gegangen vorher.
Das ist so geil, weißt du, mich gerade mit dieser absoluten du hast mir eben am Telefon angeschrieben, mit dieser absoluten Elternabend-Energie in die Sendung reinkommst und schon mal so eine geile, schlechte Laune. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Man sitzt da und denkt so, ich würde das alles wegmoderieren, ich würde ein bisschen mit dem Humor gegendrücken, aber das Problem ist, dass bei vielen Eltern, wir betreten jetzt ein Minenfeld, ein absolutes Minenfeld. Ja. Ich versuche mich jetzt mal sehr diplomatisch auszudrücken und alles, was ich sage, es betrifft nicht mich selber, sondern alles nur entfernte
Sachen, die du gehört hast.
Habe ich nur gehört. Also es gibt ja Eltern, für die ist das Kind der Lebensinhalt. Und die projizieren alle ihre Unzulänglichkeiten, alles, was sie im Leben nicht geschafft haben, das kriegt ihr Kind aufgeschultert. Und für die ist das auch kein Spaß, wenn man, also die nehmen Elternabende richtig wichtig. Richtig, ja. richtig wichtig.
Und da kannst du auch nicht als Jan Böhmermann oder witziger Olli Schulz mit zwei, drei flapsigen Sprüchen, das geht nämlich nicht. Und das können wir in Zukunft machen, die großen fünf Orte, wo dir auch deine gesamte Fähigkeit mit Labern und Humor nichts
das
bringt.
Das ist eine ganz geile Idee. Vor Gericht, auf hoher See und bei Elternabend sind alle Menschen gleich. Oder in Gottes Hand auf jeden Fall.
So und beim auf der Sanifair-Toilette auch.
Sind auch die Menschen in Gottes Hand. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Und ich weiß ja, ich kenne dich ja auch jetzt schon sehr lange und weiß, kenne auch so deinen, ich sag mal so, wir sind beides Typen, die sich von unten nach oben durchgebissen haben.
Ne? Richtig. Und wir sind so ein bisschen Klartextsprecher. Und dieses, wenn so unterschwellig irgendwas nicht ausgesprochen wird, das können wir gar nicht ab. Und dann will man immer so Klarheit, finde ich jedenfalls. Und manchmal geht das nicht, weil das alles ein Kompromiss ist. Und das ist alles so schwierig. Und dann merke ich, wir Menschen, das ist dann am Ende, denke ich, wir Menschen sind da einfach versuchen, in dieser Zivilisation, in dieser Gesellschaft irgendwie zusammenzukommen. Aber da beim Elternabend, da merkt man, wie unterschiedlich die Ausrichtung des Lebens doch unter einzelnen Personen auch ist.
Ja, und ich kann vielleicht dann doch eine persönliche Elternabendgeschichte erzählen, die nicht mich selbst betrifft, sondern meinen Vater, der war auch nur ein einziges Mal auf dem Elternabend. Mhm. Und zwar, als es in unserer ich nenne die Schule jetzt mal nicht, in Bremen-Nord, als ich in der siebten Klasse war, gab es relativ früh in der siebten Klasse ein Drogenproblem. Also einer meiner Mitschüler aus meiner Klasse
hat von dir was geklaut.
Hat mir Ketamin abgenommen.
Mal in die Reserveschränke von deinem Vater gegangen.
Nein, hatte Marihuana in seinem Spind und hat auch Marihuana weiterverkauft. Und mein Vater ist halt dann auch Polizist. Und dann ist er dahin gewesen und ist er auf den Elternabend gegangen und ist und zwar auch erklärtermaßen, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und er hatte mit dem ganzen Ding nichts zu tun. Er wusste aber, dass irgendwie die örtliche Polizei informiert wurde, weil das wohl eine beträchtliche Menge Marihuana war, die da im Spind des
In der siebten Klasse. Not genau. Bad.
Und dann hat mein Vater gesagt, so, ich gehe da jetzt hin. Und dann klären wir das jetzt mal. Und dann hat er dann auch wirklich auch was gesagt. Und dann ist er am Abend, der ist ja so aggressiv zurückgekommen. Der war kein aggressiver Typ und so. Und auch, also alles cool. Aber er war so aggressiv. Und dann hat er gesagt, das halte ich nicht aus, dass sie hier ihrem Sohn die Hand vor den Arsch halten. Also der war wirklich, der war auf Bestrafung und auf der Staat in Klammern. Er oder der Arm des Gesetzes muss jetzt hier rein. Und dem Mitschüler ist nichts passiert. Er wurde nicht der Schule verwiesen. Das gab einen ordentlichen Verweis. Und es war sehr viel Elternengagement zu verdanken, dass er über die 500G
dass sein Vater nicht die Hand aufgerutscht ist.
Nein, dass die 500G im Ziploc-Beutel in der Marihuana im Spind, dass die keinerlei größere Konsequenzen hatten. Und das war so traumatisierend, dieser Elternabend für meinen Vater, dass er danach nie wieder hingegangen ist, weil er es auch wahnsinnig ungerecht gefunden hat. Also bis zum Schluss eigentlich immer, dass da offensichtlich dass es da Eltern gibt, die sich so in die Bresche schmeißen wie ihren drogendealenden Marihuana-Sohn, dass er nicht von der Schule fliegt. In Bremen-Nord war das okay in den 90er Jahren.
Siebte Klasse ist aber schon sportlich, muss man sagen. Ja, ich muss sagen, wenn Elternabend bei mir in der Schule waren und meine Eltern sind hingegangen, habe ich immer geschwitzt, weil ich immer was auf dem Kerbholz hatte.
Echt? Wirklich?
Also ich habe immer Schiss gehabt, dass irgendwie wieder was rauskommt oder irgendwie ich mich daneben benommen habe und das hat längere Folgen. Ich war immer nervös, wenn sie zurückkam vom Elternabend.
Ja, muss ich sagen, leider für mich überhaupt nicht.
Fand ihr gar nicht. Doch, ein Elternabend, also ich fand das schon immer,
ich habe teilweise meine Mutter vertreten, wenn die nicht konnte, bin ich einfach selbst hingegangen. Dann hat die Lehrerin
wirklich?
Nein, nicht wirklich. Aber es gab nie größere Schwierigkeiten. Tut mir leid.
Ach ja, Jan, es ist der erste Advent tatsächlich, es ist schon soweit. Dann geht in ein paar Tagen mein Adventskalender los, um das kurz zu erwähnen. Es ist wieder soweit, der große Olli Schulz Adventskalender. Mit vielen Stargästen und Gästinnen habt ihr zu rechnen und natürlich auch wieder komischen Geschichten von mir. Ich freue mich da sehr darauf und versuche so ein bisschen wirklich weihnachtliches Gefühl reinzubringen, weil das bei vielen Menschen immer mehr verloren geht in dieser Zeit. Mal gucken, ob es was bringt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr Lust habt, jeden Abend eine Kurzgeschichte zu hören. Nur mal so viel. Ganz kurz.
Von dem Mann, der so toll rülpsen kann und der kann noch viel mehr Geschichten schreiben, erzählen, der Adventskalender bei Spotify. Jeden Tag machst du da ein Türchen auf, weil ist doch schön.
Jeden Tag mache ich ein Türchen auf und ich habe wirklich ein paar richtig tolle Leute gewinnen können, die diesmal dabei sind. Also es wird wirklich ein bunter
Reise. Hey, frag mich doch mal, warum meine Stimme so ist, bitte.
Warum ist deine Stimme und warum siehst du so müde aus und deine Stimme ist so
müde aus? Erstmal, weil ich gerade von der Arbeit komme. Ich habe richtig gearbeitet. Meine Stimme ist im Arsch, weil ich in der letzten Sendung mich sehr reingekniet habe in eine vernünftige, angemessene Rio Reiser Parodie. Und die ist wirklich, also ich will jetzt nicht, bin wirklich bescheidener Typ, ne? Aber die ist wirklich ganz okay geworden. Und,
oh, ich bin gespannt. Die lief schon am Freitag,
genau. Und jetzt habe ich aber eine Stimme und die habe ich jetzt noch ein paar Tage, weil immer wenn ich so, da kann ich immer den Udo machen. Aber was ich jetzt rausgefunden habe, viel geiler natürlich noch an Mike Kantereit. Da wo wir alle groß geworden sind, da ziehen wir alle
ein bisschen tiefer. Der ist
irgendwann wieder hin, damit die Kinder, die wir kriegen können, alle in Köln geboren sind. Ja, nicht ganz.
Ja,
ja, der ist okay. Er ist tiefer. Ich weiß gar nicht, wie er das macht. Und ich habe.
Kann ich auch nicht machen. Also, er ist wirklich richtig tief.
Er ist richtig tief. Und er ist ein kleiner Hämpfling eigentlich nur. Also, ich habe auf jeden Fall Rio Reiser gemacht und da musste ich meine Stimme wirklich zerschreddern dafür. Und ich kann mir vorstellen, dass der Grund, warum Rio so gerade am Anfang viel mit Heroin experimentiert hat, ist, dass die Stimme einfach komplett im Arsch ist. Ich glaube, dann spürt er aber die Schmerzen nicht mehr. Mir tut richtig der Hals weh. Ist kein Corona, gar nichts. Sondern wirklich nur ich habe mich am Dienstag hingesetzt, habe das erste Demo aufgenommen. Das Demo aufgenommen, war ich am nächsten Tag schon komplett heiser. Boah. Entschuldigung, und dann bei der Sendung habe ich es zweimal gesungen und dann jetzt bin ich immer Arsch, einfach komplett im Eimer. Rio Reiser.
Ach, ich dachte, du hast eine Stunde im Netto an der Kasse gesessen und irgendwie für den Kinderschutzbund gesammelt, weil du eine Wette verloren hast. Das hat nämlich Thomas Gottschalk gemacht, habe ich gerade gelesen.
Wann das denn?
Weiß ich nicht, hat er jetzt irgendwie gemacht. War heute in der Zeitung, dass er sich da hingesetzt. Er löst seine verlorenen Wetten immer noch ein.
Ach, schön. Schön.
Das ist nur mal so kurz das Übersprung. Jan, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde gerne über die Fußball-WM mit dir reden. Oh, ich habe aber tatsächlich kein Spiel gesehen und finde es auch ein bisschen billig, da jetzt noch weiter drauf rumzuhacken. Für mich ist der Drops gelutscht. Ich habe kein Spiel gesehen und ich werde, glaube ich, auch keins mehr sehen. Wie sieht's bei dir aus?
Absolut keinen Überblick. Am Mittwoch war ja das Spiel Japan gegen Deutschland. Da hatten wir gerade Orchesterprobe. Und ich muss sagen, da saßen einfach 16 Musikerinnen und Musiker, sind ja sowieso nicht so, würde ich mal sagen, also haben Augen für ihre Instrumente und sind jetzt eher weniger sportaffin. Und das hat wirklich niemand in diesen 3 Stunden, wo wir dafür die Tour geprobt haben, auch nur aufs Handy geguckt, um irgendwie sich für Fußball interessiert. Niemand hat es interessiert. Und erst hinterher, als dann irgendwie so einer von den jüngeren Kollegen beim Flug kam, oh ja, hast du gesehen, Deutschland ist so, ach ja, stimmt, war ja Spiel, ist mir überhaupt eingefallen, dass es überhaupt war, das Spiel. Also völlig uninteressant. 1-2 haben sie verloren.
Ich hab's auch so nebenbei mitbekommen, wirklich, nur nebenbei.
Nicht geguckt, Spiel, ne?
War. Nicht geguckt, nein.
Aber diese
ich hab wirklich noch gar nichts gesehen.
Aber hier, diese affige Geste, Alter, mit der Hand vom Mund.
Das war wirklich paar. Ja, andererseits, wie gesagt, es bringt alles nichts, auf die Spieler mehr rumzuhacken, die haben jetzt auch wirklich nicht so gut gespielt. Das hätte alles die Politik vorher wahrscheinlich lösen müssen. Das weiß man seit 12 Jahren.
Aber was ist das für ein Pussyverband? Pussyverband, dass man jetzt sogar sagt, Rewe will als DFB-Sponsor aussteigen. Und man denkt so, oh, Rewe, Alter, geile Firma, dass die sich das traut, wobei die einfach so Basic Decency, grundlegende menschliche Ermessen an alles anlegt, weil das ist ja komplett neurotisch. Und auch, dass die Quoten so in den Keller gegangen sind. Also ein Deutschlandspiel hat irgendwie 25 Millionen Zuschauer gehabt. Jetzt waren es gerade mal 10, was immer noch wahnsinnig viel ist, so Wetten das. Aber natürlich für ein Deutschlandspiel an einem Werktag um 14 Uhr, ey, das ganz ehrlich, ist das ganz schön wenig und es juckt die Leute einfach nicht. Ich glaube ehrlich, es juckt die Leute nicht. Ist auch eine scheiß Jahreszeit, abgesehen davon. Und du hast einfach, bist abgefuckt davon und denkst so, ey, ganz ehrlich, ihr habt es einfach übertrieben. Ne? Nach Fest kommt ab und das ist jetzt offensichtlich ab. Jetzt hat keiner mehr Bock auf scheiß Fußball.
Es hat wirklich kaum einer Bock und ich habe auch keinen in meinem Bekanntenkreis, der mich jetzt anstacheln wollte, das doch nochmal zu gucken. Niemand. Es ist halt gerade nicht so die richtige Zeit dafür.
Nee, es gibt auch keine WM-Partys, wo ich sagen würde, da sind jetzt coole Leute, die zusammenstehen und das Spiel gucken, entweder müssen alle arbeiten oder die Leute, die das normalerweise organisiert hätten, haben einfach keinen Bock drauf, weil du eh die Hälfte der Zeit dich mit deinen Freundinnen und Freunden über die Menschenrechtslage, was man sich so zusammenreimt, irgendwie aus irgendwelchen Artikeln im Internet, wie es wohl in Katar wohl gerade ist. Jetzt habe ich heute gesehen, dass die englischen Fans, die in so Kreuzritter Kostümen ins Stadion gehen, dass die einfach aus dem Stadion geleitet werden, weil es kommt in arabischen Ländern nicht so gut an, wenn man Kreuzzüge simuliert. Das ist einfach
Bad Memories. Das ist auch taktisch nicht so richtig klug. Ja, Mann, ey. Ach, es ist aber auch so inzwischen, dass da alle Haltung drüber beziehen und dass man auch, glaube ich, wir haben genug dazu gesagt, lass uns nach vorne gucken, die Olympiade steht vor der Tür.
Nein, in Nordkorea.
In Nordkorea. Nee, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich habe nur gestern Abend, ich habe heute so eigentlich mehr so kleine Themen, mir fehlt heute das große Thema, was wir sonst immer haben.
Das ergibt sich vielleicht noch.
ergibt sich vielleicht im Laufe der Sendung. Ich habe, was habe ich noch? Genau, ich habe einen Podcast gestern gehört, muss ich kurz erwähnen. Diese ganze Drachenlord-Geschichte haben wir ja auch schon mal angesprochen. Ja. Und es gibt von Cui Bono diesen Podcast, der das gesamte Drachenlord-Game nochmal aufarbeitet, von vorne. Ich habe die erste Folge gehört und möchte sofort wissen, wie es weitergeht, weil ich diese Drachenlord-Geschichte, Jan, die haben wir hier mal angesprochen. Wir haben beide eine ganz klare Haltung dazu gehabt, dass das einfach armselig ist, auch wenn der Drachenlord bestimmt ein fragwürdiger Typ ist und ein schwieriger Typ ist, dass es einfach armselig ist, sich da hineinzusteigern und einen Menschen über Jahre hinweg zu tyrannisieren, da so eine Gruppendynamik entstehen zu lassen. Und trotzdem habe ich keinen Shitstorm, aber viele Mails von Leuten bekommen, die ihr Verhalten gerechtfertigt haben damals, vor 3 Jahren schon so, ey, du hast doch gar keine Ahnung, ihr wisst doch alles gar nicht, was los ist. Der Drachenlord, der hat das und das gepostet, das ist verfassungsfeindlich und der, das mag alles sein, aber es bringt auch nichts, auf eine kaputte Seele noch mehr rumzutrampeln. Und ich habe das bis heute nicht verstanden und war mir auch irgendwie zu mühselig, mich da reinzuarbeiten. Aber ich glaube, dass dieser Podcast tatsächlich dir die Möglichkeit gibt, diesen ganzen Fall nochmal so ein bisschen zu überblicken. Hey. Ich finde sowieso, Cui Bono ist eine gute Serie.
Ja, finde ich auch eine sehr gute Serie. Also die
hast du das gesehen mit Mo Asu, wie heißt die nochmal?
Mo Asumang.
Genau.
Habe ich gesehen. Ja, also, da frage ich mich aber auch, warum es sich das überhaupt gibt, mit dem Typen überhaupt zu sprechen. Also ist einfach,
warum gibt man sich das generell noch, mit Typen zu reden, wo man eigentlich genau weiß, wie der die Haltung ist?
Ja, es ist ein bisschen wie...
Warum sollte man mit Ken Jebsen reden? Warum solltest du mit Julian Reichelt reden? Warum solltest du mit all solchen Leuten reden, wo deine Meinung eigentlich klar ist?
Mein Reden, oder? Mein Reden. Und also bevor ich mich da irgendwie auch nur in die Nähe von solchen Leuten begebe, kommen einfach Dreharbeiten dazwischen. Und ich
bin... Achso, ja. Daran hab ich, nee, aber er, ja.
Bin ich einfach nicht dabei. Ich keinen Bock drauf. Ist mir zu anstrengend. Weil ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe es auch jetzt verstanden und so. Kann man einfach liegen lassen. Da würde ich wirklich die alte Militärtaktik, man soll sich nicht festkämpfen an jemanden, der sich irgendwie in einem Bunker verschanzt hat, sondern einfach schön drüber hinweg, einfach an vorbeigehen. Und das ist mir zu anstrengend, ist mir einfach zu absehbar. Und es tat mit Mo Asumang, tat mir wahnsinnig leid, wie sie da in der Gondel saß mit ihm und sich beschimpfen lassen musste von diesem wirklich einfach abgemeldeten Typen. Der soll mal... Ist doch,
ja,
ist
doch, die geht wirklich dahin, wo es weh tut. Ja. Und ich weiß auch nicht immer, ob es gut ist, ob man das machen muss. Sie hatte auch in der ersten Sendung vor ein paar Jahren mit so einem Rassisten geredet in Amerika, der halt so White Supremacy-Typ war. Und da ist einfach auch Hopfen und Malz tatsächlich verloren gewesen. Da dachte ich, warum tust du dir das an und lässt dich von diesem Typen da auch beleidigen? Oder also es gibt, ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, mit denen bringt es nichts mehr. Es gibt andere Sachen, wo man wirklich, glaube ich, wieder seinen Frieden schließen kann. Aber wie jemand mit Ken Jebsen, der muss schon durch eine ganz...
Ja, und das sind Leute, die sagen ja dann auch zu bei solchen Interviewterminen und nutzen dann eben diese performativen Möglichkeiten, die natürlich ohne Frage haben. Ne? Also die sind inhaltlich nicht überzeugend, aber die können halt toll performen und man denkt hinterher, ich weiß nicht genau, warum ich das Gefühl habe, dass derjenige jetzt Recht hat oder irgendwie ein Anrecht auf diesen Standpunkt, aber irgendwie fühlt sich das so an und dann nutzen sie natürlich dieses immer wieder eingeladen werden als Bühne, um weiterhin irgendwie die Flamme am Laufen zu halten.
Obwohl man und die Unterstützer von denen sagen dann weiterhin, das ist richtig, was er sagt. Und die anderen sagen, geil, jetzt hast du es ihm aber mal gezeigt. Ja. Und so kriegt jeder seinen Applaus von seiner Bubble.
Genau, und das, also ich finde das auch eher sehr ermüdend. Aber nochmal ganz kurz zum Drachenlord zurück. Mhm. Also tatsächlich ist das ein Thema, was mich jetzt so auf ganz anderen Ebenen seit Jahren beschäftigt. Und ich weiß, ich habe auch schon von Keschrau, der hat mir die Sachen schon zugeschickt. Vielen Dank. Ich habe noch leider nicht reinhören können, aus zeitlichen Gründen.
Der hat dir schon alle Drachenlord-Folgen geschickt?
Der hat mir alle Drachenlord-Folgen schon geschickt. Ich werde mir die einfach alle reinpfeifen. Ich kriege sie alle schon vor.
Keine Ahnung, wer das ist, aber eine Sache ist klar, ich mache hier schon für alle Sachen Werbung von dem. Auch schon für da. Und du kriegst das schon zugeschickt.
Ja, ne? So, aber dafür kriegst du immer Intros zugeschickt oder Leute...
Die ich dann jetzt an dich weiterleite.
Stecken die ab und zu mal einen Fuffi zu und so. Du hast auch Vorteile aus dieser Medienbeziehung. Auf jeden Fall, pass mal auf, ich schmeiß mal eine steile Hypothese in den Raum. Mhm. Ich glaube, dass dieses ganze Drachen, also nein, also was wäre, wenn dieses ganze Drachenlord-Game, also dieses organisierte, digitale Fertigmachen von einer Person, die sich irgendwie mit einer Mischung aus Wert und Nicht-Wert, das Spannende aber, diese Vernetzung, also diese quasi Gamification von, also strukturiertes Mobbing, Leute tun sich auf Servern zusammen, sprechen sich ab und überlegen, wie sie im digitalen Raum sich so vernetzen, dass sie in der Wirklichkeit wirken können. Und zwar nicht nur auf den Rainer W., auf den Drachenlord und sein Umfeld, sondern auch auf Sicherheitsbehörden. Was wäre, wenn diese ganze Drachenlord-Geschichte, die so vor 6, 7 Jahren so richtig angefangen hat, wenn das so eine Art Trainings- oder Recruitment-Camp ist für Leute, die diese Fähigkeiten, sich zu vernetzen und demokratische digitale Strukturen zu zersetzen, die das professionell betreiben. Also was wäre, wenn diese ganzen Drachenlord-Dinger, dieses spielerische, wir machen einen YouTuber fertig, im Grunde genommen Teil einer übergeordneten, vielleicht sogar nachrichtendienstlichen Strategie ist, einer ausländischen Macht, die Interesse daran hat, die Bundesrepublik Deutschland und die Sicherheitsbehörden zu verwirren oder zu destabilisieren. Weil ich glaube, dass das, was man da lernt im Drachen-Game, wenn man da mitmacht und wenn man anfängt, sich da gegenseitig oder gemeinsam zu organisieren und den Typen fertig zu machen, dass das was ist, was sehr nützlich ist für Leute, die ein Interesse daran haben, Demokratien zu zersetzen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, inwieweit das in diese Dimension da angesprochen wird, deswegen werfe ich das einfach mal so begleitend hinein und finde das ganz spannend, wenn man so weiß, wie Polizei funktioniert und Sicherheitsbehörden funktionieren und auch wie digital kompetent die sind, dass es eine total offene Flanke ist für Sicherheitsbehörden, nicht nur, weil die nicht sehen, dass Straftaten passieren, sondern auch zum Beispiel, wie die Polizei in Franken von diesen Drachenlord-Freaks verarscht wurde, einfach auch jahrelang. Und eigentlich bis heute, inklusive des Urteils gegen den Rainer W., gegen den Drachenlord, auch die Justiz verarscht wurde, weil die absolut keine Ahnung haben, was da passiert. Und sich die Drachenlord-Gemeinde ins Fäustchen lacht dafür, dass er jetzt irgendwie da eine Bewährungsstrafe kassiert. Obwohl im Grunde genommen, ich sag mal, der Masterplan dahinter die Justiz mit einschloss, dass die Justiz einfach nicht keine Peilung hat, was da passiert und im Zweifel den Typen einfach verknackt, weil sie nicht weiß, wen sie sonst verknacken soll. Und das finde ich eine total spannende Dimension an dieser Drachenlord-Geschichte.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Weißt du, was ich meine?
Absolut. Und ich meine, es fängt ja an, die paar Male, die ich mich auf Twitter umgeguckt habe, habe ich ja auch gesehen, dass es da ja auch schon so weit ist, dass es Leute gibt, rechte Gruppierungen, die sich als Linke ausgeben und radikale Thesen verbreiten, damit andere Leute sich darüber aufregen. Nur mal im kleinen Rahmen jetzt so gedacht. Und so anders ist es ja auch nicht teilweise. Da tun sich Leute zusammen, geben sich als jemand aus oder da werden Bilder gefälscht oder irgendwelche Sachen gemacht. Und das ist auch für mich einer der großen Flüche des Internets, dass du halt so Leute gegeneinander und wie du sagst, die Demokratie eigentlich zerstören kannst, nicht vielleicht aber auch auf alle Fälle zum Bröckeln bringen kannst, noch nicht zerstören kannst. Das hast du bei Wahlbetrug gesehen, bei ganz vielen Sachen. Und das ist nun mal das Problem, wo dann auch die Staatssicherheit,
aber du weißt, was ich, jetzt muss die Staatssicherheit
hinterherhängt. Aber du weißt, was ich meine, wo dann so Leute sind, die dann vielleicht schon weiter sind, ist ja genauso mit russischen Hackern, die damals in diese Wahl
eingegriffen sind. Ja, aber weißt du, ich habe jetzt diese Woche gesehen, dass Wladimir Putin sich irgendwelche komischen, wie heißen sie mal, diese komischen Deepfakes sich angeguckt hat, wo dann eine Rede von Olaf Scholz imitiert wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine gefälschte Rede von Olaf Scholz, wo er sagt, die Russen kommen, wir müssen jetzt zu den Waffen und irgendwie in Polen einmarschieren, dass das in der Tagesschau läuft und die Leute dann in den Keller gehen und die Waffen holen und aufgrund eines Deepfake-Videos von Olaf Scholz dann irgendwie ein Krieg ausbricht, sind relativ gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in den letzten, ich sag mal so, vielleicht beginnt mit dem Jahr 2014, 15, eine digitale Struktur entstanden ist, die, ich muss ein bisschen schmunzeln, ich muss ein bisschen gucken, wie ich mich da diplomatisch verständlich ausdrücken, eine digitale Struktur entstanden ist, eine Netzstruktur entstanden ist, die mit den Mitteln von Social Media in der Lage ist und koordiniertem Vorgehen Sicherheitsbehörden zum Narren zu halten. Und unter anderem gibt es da große Schnittmengen vielleicht mit der Drachenlord-Bubble. Und was ich total spannend finde, alles nur Vermutung, aber ich finde die, jetzt mal, wenn man sich mal anschaut, wie zum Beispiel Justiz und Polizei aufgebaut sind, da gibt es den Staatsschutz. Das sind die, weißt du hier, Horst Herold, BKA, die langhaarigen, guck mal hier, hab ich hier bestellt, ein altes RAF-Fahndungsplakat, guck mal hier.
Die hingen damals bei uns noch in der Schule.
Die hingen noch bei uns in der Schule und in der Post hingen die auch noch, kann ich mich noch erinnern.
In der Aula hingen noch, bei uns in der Aula, also auf diesem Gang.
So alt sind wir.
So alt sind wir. Also ich bin 1979 eingeschult worden, Jan.
What, Alter, ich bin 10 Jahre später eingeschult worden. Hier, also das, guck mal, das sind, oder 8 Jahre. Das sind, das ist quasi original Staatsschutz, wie man ihn kennt. Das
waren die auch noch einige Gesichter da drauf.
Ja, natürlich, sofort. Also unvergessen Gudrun Enslin, Bader, Andreas Bader und Ulrike Meinhof, aber auch so Klassiker, Brigitte Mohnhaupt, Siegfried Hausner und so. Alles.
RAF Panini-Heft gab's nie, ne?
Leider nicht. Das wäre heute natürlich die Verkultung.
Heute hätte das schon irgendjemand längst gemacht.
Also diese Typen haben sich auf jeden Fall, also ich sag mal so, die neue Klima-RAF, sich auf der A100 mit ein bisschen Patex irgendwie auf den Standstreifen zu kleben. Ich sag mal so, ist schon eine andere Dimension, einfach als Rechtsanwaltskind aussteigen aus dem bürgerlichen Leben und dann irgendwie den Arbeitgeberpräsidenten abknallen und so. Das hat, ich sag mal so, ist interessant, dieser politische Vorstoß, das jetzt irgendwie zu vergleichen, aber es ist schon eine andere Dimension. Also auf jeden Fall, jetzt mal ganz kurz zur Organisation von Polizei und Justiz. Es gibt so zwei Bereiche, und zwar gibt es einmal Cyber. Das ist die neue, das sind die neuen Flippigen, die haben so Schirmmützen auf und das sind junge Leute, die können teilweise Sachen im BIOS einstellen und die sind richtig, die kennen den
Klapp. Haben so einen Clip am Ohr.
Die haben Clip am Ohr.
Einen Bluetooth-Clip
am
Ohr.
Die können wissen, wie Steuerung alt entfernen geht und so. Die wissen auch, was Strick hat, dieses Strick auf der Tastatur, was das heißt Strick, wissen die. Das ist die Cyberabteilung. Und dann gibt's die Staatsschutzabteilung. Und der Staatsschutz, das ist eine streng geheime Top-Abteilung.
Die arbeiten mit Gameboys,
die sind sehr konspirativ. Und es gibt aber diese Aufteilung in Staatsschutz und Cyber, die gibt es auch in der Justiz. Da gibt es den Cyber-Staatsanwalt, das sind die jungen Flippigen, die mal irgendwie Spiegel Online-Interviews raushauen dürfen, wo sie dann sagen können, welchen Hate-Crime-Begeher sie jetzt mal wieder geschnappt haben und wo irgendwie Renate Künast mal F***e genannt wurde oder so. Dann kommt der Cyber-Staatsanwalt. Und dann gibt es natürlich die Staatsschutz-Staatsanwälte. Da muss man eine ganz lange Ausbildung machen, muss irgendwie mit einem Trenchcoat zur Arbeit kommen, muss geheim gucken können und man muss vor allen Dingen langhaarige VW-Busfahrer, man muss sie erkennen, ob das Terroristen sind oder einfach nur harmlose Familienväter auf dem Weg nach Portugal in den Surfurlaub. So, das ist Staatsschutz. Und das Ding ist, diese ganze Welt, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, in der auch der Drachenlord ist, also diese Strukturen gibt, diese Digitalstrukturen im Netz, die befinden sich genau in dem Konvergenzbereich zwischen Staatsschutz und Cyber. Und das sind zwei Abteilungen, die überhaupt nicht miteinander zusammenarbeiten. Weil warum auch? Warum sollten die alten, dicken, mächtigen, wichtigen Staatsschutzstaatsanwälte den Cyberstaatsanwalt nur mit dem Arsch angucken? Warum sollten die Bullen, die irgendwo die quasi Staatsschutz machen und wirklich richtig die krassen Sachen, warum sollten die mit den Typen zu tun haben, die im Darknet irgendwelche irgendwelche komischen Drogendealer hochgehen lassen? Das sind komplett verschiedene Abteilungen. Und also ich sag mal so, wenn ich so ein Land destabilisieren wollen würde, dann wäre das wäre genau die Lücke, wo ich reinstoßen würde. Schön.
Und deswegen sage ich immer, raus aus dem Internet.
Beziehungsweise check mal eure Strukturen, ey. Check mal die Strukturen. Und der Drachenlord ist genau da. Die Bullen in Franken oder wo ich glaube Oberfranken ist, so Unterfranken, weiß ich gar nicht. Wo ist denn
das? Irgendwo in Franken.
In Franken. Drehen durch seit Jahren. Die Staatsanwälte wissen nicht, mit wem sie es da zu tun haben. Irgendwelche Friedhofsverwaltungen werden irgendwie da fertig gemacht. Passieren Dinge drumherum. Der Ortsbürgermeister, der Ortsvorsteher weiß nicht, was Sache ist und so. Und alle haben, die im Internet lachen sich ins Fäustchen, weil sie irgendwie einen Discord-Server aufgemacht haben, wo sie organisiert mal 3 Stunden irgendeinem armen Trottel auf den Sack gehen im Internet, übers Internet. Und das koordinierte Agieren aus dem digitalen Raum heraus in die Wirklichkeit. Geniale Destabilisierungsstrategie. Blöd ist nur, wenn irgendwann die Behörden dahinter kommen, dann macht es halt.
Das sind die dann vielleicht auch so weit. Ich hoffe jedenfalls, das sind einfach so eine Albtraum-Szenarien, dass dadurch dann irgendwas, keine Ahnung, was auch passieren kann. Es kommt auch immer drauf an, wie läuft es eigentlich mit Mastodon? Das wollte ich dir jetzt auch
das
mal fragen.
Das ist eine gute Frage. Ich mastodone jetzt nur noch 2x täglich, weil ansonsten wird die Haut ganz wund.
Postest du denn noch auf Twitter oder hast du jetzt Elon Musk?
Ich habe diese beiden Systeme entkoppelt voneinander. Also ich poste jetzt meinen exklusiven.
Die geilen Sachen auf Mastodon.
Ja, die geilen Sachen auf Mastodon, wo sie weniger Leute mitbekommen, obwohl das stimmt auch gar nicht. Da habe ich jetzt auch, glaube ich, 150.000 Follower, also auch völlig weird seit 2 Wochen irgendwie. Schon echt krass viel. Und bei Twitter habe ich das Gefühl, ach ja, macht man mal so und dann irgendwie ab und zu lasse ich mich da von irgendwelchen Leuten noch beschimpfen, warum ich immer noch nicht abgehauen bin. Aber die können ganz lange weiter schwimmen, weil ich gehe einfach natürlich nicht weg da. Warum? Ja. Ist doch geil, einfach weiter schön warm halten.
Elon Musk ist so ein bisschen der Kollege der Neuzeit. Kollege hat nämlich den Echo zerstört und Elon Musk hat Twitter zerstört.
Ja.
Ey, und ich musste da neulich nochmal dran denken an diese Aktion, ich weiß gar nicht, weil irgendwo wurde mir das nochmal in so einer Timeline zugespielt, wie da wirklich Kollege auf die Bühne gegangen ist, Campino nachgeäfft hat mit diesem Zettel und diese Veranstaltung einfach so in Dreck gezogen. Und du hast einfach gesehen, diese Veranstaltung stand viele Jahre schon auf wackeligen Beinen und dort wurde sie beerdigt. Es ist eigentlich eine ganz traurige Art und Weise und ist auch niemand vom Echo gesagt hat, wir lassen uns diese Veranstaltung von diesen Fickern nicht kaputt machen, zeigt, dass eigentlich gar keiner richtig Bock darauf gehabt hat. Ja. Weil ansonsten hätte man doch gesagt, nächstes Jahr machen wir eine geile Show mit geilen Leuten. Aber es war einfach Feierabend. Und es war auch nie wieder so, dass einer gesagt hat, Mensch, der Echo, das waren noch Zeiten oder so. Also das ist einfach dann beendet worden und vielleicht dann auch zu Recht, weil so wenig Gegenwehr wieder kam.
Ja, das ist so, überhaupt bei so Unterhaltungsveranstaltungen, du merkst wirklich, das muss man gar nicht artikulieren, du merkst so schwache Shows, das spürst du einfach, wenn du spürst die Schwäche einfach in der Show und dann ist einfach Schluss, wenn da das kleinste Ding passiert, dann fällt das Ding einfach um. Das ist ja nicht nur bei Preisverleihung so, auch bei Fernsehshows, also aber ich will jetzt nicht. Ah, nee, komm,
wir wollen nicht. Wir sind immer noch stabil. Wir sind immer noch fest und flauschig.
Ja, stabil. Manchmal sind wir auch nicht stabil.
Nee, wir sind instabile. Aber in unserer Instabilität stabil wiederum.
Ja, wie so Leute, weißt du, wie Lemmy vom Motorhead, der am Ende auch nur von den Chemikalien, die er in sich reingetankt hat, nur zusammengehalten wurde. Also quasi so ein instabiles System, das durch die ganzen, das aus unwahrscheinlichen Gründen einfach trotzdem nicht zusammenfällt. So ist es bei uns.
Ja, es ist ein medizinisches Wunder, was ihr hier Woche für Woche um die Ohren geschlagen bekommt. Und auch heute bekommt ihr ein bisschen Musik.
Oh ja.
Von mir gibt's heute einen Song aus meiner ganz tiefen Lieblingssongliste, einen Song, den ich früher so gern gehört habe, von David Wilcox. Und der Song heißt Eye of the Hurricane. Und es handelt von Motorradbikern. Das war mir damals nicht so bewusst, aber ist auch egal, weil der Song ist schön. David Wilcox, Eye of the Hurricane. Ansonsten wenig neue Sachen, die ich euch hier präsentieren kann. Außer, dass ich Sascha Gerstner von Halloween gerne grüßen möchte. Der hat noch ein Nebenprojekt. Das ist so Depeche Mode-mäßig. Und das heißt Palace. Und das packe ich jetzt auch mal mit auf die Liste. Und zwar den Song Strong packe ich noch mit drauf. Oder Mirror. Nee, Strong packe ich mit drauf.
Pack doch beide drauf.
Nee, einer reicht, weil es kommt dann noch ein Depeche Mode-Song hinterher. Und da will ich dich jetzt dir den Vorgang lassen. Hast du einen Lieblings-Depeche Mode-Song oder einen, von dem du denkst, den müssten unsere Leute mal hören? Oder mochtest du Depeche Mode eigentlich?
Ich fand's immer ein bisschen zu düster und ich würde einfach, um Depeche Mode-Fans zu ärgern, einfach sagen, spiel mal Tainted Love von mit, das finde ich super.
Ah, du hast kein, ey, Depeche Mode habe ich so geliebt.
Ja, ich weiß es nicht. Ich fand's immer ein bisschen düster und ich habe irgendwie relativ früh gehört, dass Dave Gahan heroinsüchtig war und da habe ich immer Angst gehabt vor dem. Und
hätte der jetzt ja nicht irgendwie unter die Vorhaut geschoben oder dich erpresst.
Ich weiß, aber ich komme aus einer Familie, wo mein Vater hat immer gesagt, bitte werdet nicht heroinsüchtig. Habe ich dann immer gesagt.
Finde ich gut. Ich habe einen Zettel noch, wo steht, wenn ich jemals rauche oder Drogen nehme, dürfen meine Eltern mich immer Esel nennen. Den Zettel habe ich mal tatsächlich.
Hallo Eselchen, wir sind wieder da.
Ja. Hallo Mama, Papa. Deepish Mode, Walking in My Shoes, dann Palace mit Strong und David Wilcox mit Eye of the Hurricane sind meine drei auserwählten Songs, der euch in eure Hörgänge versüßen soll und die auf die Fidi und Bumsi.
Und ich habe heute tatsächlich auch was einigermaßen okay ist, auf die Liste tun, nicht immer nur diese Quatsch-Songs. Weil ich hatte meine Rio-Reiser-Woche und habe mich wirklich einmal komplett nochmal richtig reingehört. Habe ich vor einiger Zeit, vor Jahren auch schon mal gehabt. Ab und zu hat man ja so Phasen, weißt du, dass man dann irgendwas liest. Und jetzt habe ich habe zum Beispiel vor, ich glaube das letzte Mal, als ich mich irgendwie Tonsteine scherbenmäßig da tiefer reinbegeben habe, habe ich gelernt, dass Rio und Rosa von Braunheim in den 70er Jahren irgendwie abgehangen haben und dass Rio Reiser eigentlich so einer der ersten outspoken eigentlich Gay Ride Activists war und
er hat es nicht so richtig
nicht an so die richtig große, aber irgendwie schon,
aber es war also Leute, man wusste es einfach, ne,
man wusste es, beziehungsweise er hat es zumindest wenn die Nacht am tiefsten war das so ein Thema, was sich durch das ganze Album zieht und es war irgendwie anders artikuliert als keine Ahnung jetzt Roy Black oder sowas oder Walter Sedelmeier, die ja auch schwul waren, aber weit entfernt davon, das irgendwie zu artikulieren. Und
was auch das gute Recht von jedem Menschen
ist. Jeder kann das machen, wie er möchte, natürlich völlig klar.
Weil es nun mal auch jeder Mensch auch ein Empfinden hat, also nicht jeder möchte das an die große Glocke hängen, wie seine sexuelle Ausrichtung ist. Und das finde ich übrigens auch noch völlig legitim.
Kam dir das jetzt gerade wegen Rosa von Braunheim und dessen 90er Jahre
Zwangsoutings? Nee, das kommt mir einfach generell,
weil... Der hat jetzt so ein paar Zwangsoutings gemacht. Also ich glaube, Happe Kerkeling hat er geoutet, was der damals gar nicht so geil gefunden hat. Und inzwischen glaube ich...
Und auch zu Recht nicht.
Also, nee, finde ich mich auch zu Recht nicht.
Zu Recht nicht. Das ist nun mal, jeder kann das selber für sich entscheiden, ob er das macht oder nicht. Rob Halford hat das auch erst spät gemacht, der Sänger von Judas Priest, nachdem er irgendwann in den Zug gegangen ist und stark kokain- und alkoholabhängig war und der Arzt zu ihm nur gesagt hat, sie müssen herausfinden, was ihnen fehlt. Und dann hat er festgestellt, dass er unter dieser unterdrückten Sexualität und so lebt und hat das ganz nebenbei in einem Interview, wo es gar nicht geplant war, einfach so gesagt, dass er schwul ist und war danach wahnsinnig befreit. Aber das hat wirklich jeder Mensch für sich selber zu entscheiden. Ach, wie gern würde ich jetzt noch einen Judas Priest Song aufpacken. Die sind gerade auf die Hall
of Fame. Aber die Liste ist leider voll. Ich muss noch meine zwei Tonsteine Scherben Songs drauf tun. Und zwar einmal Macht kaputt, was euch kaputt macht. Der absolute Klassiker natürlich.
Ja.
Dann ganz toll ich glaube ein Jahr später oder ein, zwei Jahre später, das Rauchhaus-Song, ein Hausbesetzer-Song.
Keine Macht für niemand.
Genau, keine Macht für niemand. Und geht es um die Bethanien-Besetzung? Weißt, da wollte ich dich eigentlich mal fragen.
Ja, es ging um die Besetzung von dem Bethanien-Krankenhaus.
Genau. Sind irgendwelche Lofts jetzt da drin? Hat da irgendwie Sascha Lobo ein Büro?
Nee, das ist auch so? Immer noch, da ist ein Restaurant drin, Drei Schwestern heißt das, oder heißt das Drei Linden, Drei Schwestern, keine Ahnung, ein super Laden. Bin ich öfter mal im Sommer, esse ich gerne. Unten ist immer noch manchmal Flohmarkt und so, also ich weiß aber auch ein Jahr nicht mehr da. Und das Rauchhaus war es das Bethanien oder war es noch ein anderes Haus,
das, nein, das da in der Ecke das war? Rauchhaus ist, glaube ich, ein Teil von Bethanien.
Ein Haus davon gewesen.
Aber es ist nicht das Schicksal des Tacheles, was jetzt im Rauchhaus inzwischen zuteil wurde. Das aus dem Tacheles, das ist Kultkaufhaus in Oranienburger.
Ja, nee, das glaube ich
nicht. Wo man jetzt für 8.500 Euro pro Quadratmeter billigstens irgendwie die Wohnungen jetzt.
Also. Und ganz oben im Tacheles, Jan, ne? Ganz oben im 6. Stock war ich damals, 2005, als ich frisch nach Berlin gezogen bin, zu Gast in der Sendung Ken FM und bin dort für 6 Stunden musste ich da sitzen und wurde von Ken FM interviewt. Das fällt mir dazu gerade noch ein.
Echt? Der war, oben im Tacheles?
Ja, ich war oft früher bei dem, als ich in Berlin war, bei Radio Fritz. Dreimal, glaube ich, oder viermal war ich bei dem in der Sendung.
Da hast du aber Glück gehabt, dass du den Absprung geschafft hast, rechtzeitig.
Ja, dass er mich nicht mitgezogen hat. So, Leute, wir ziehen euch aber mit in eine Sendung voller Leidenschaft. Wir machen gleich noch Local Heroes. Wir machen gleich noch Smalltalk. Ich habe auch noch 1-2 Themen. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und sagen mal bis gleich.
Wir sind gleich wieder da am 1. Advent. Euer Henning
Mankell.
Henning May von An May Kanterei.
Henning May Mankell.
Eure Pocahontas.
Wenn deine Kinder dir mal wieder auf der Nase herumtanzen wie Rumpelstilzchen, dir die letzten Nerven rauben wie Hotzenplotz und dir auf den Geist gehen wie Huibu, dann ist es höchste Zeit für Fantasie. Erlebe preisgekrönte Inhalte, verblüffend fabelhafte Geschichten und grenzenlos fantastische Welten für kleine, mittlere und große Ohren. Entdeckt auf tonis.com das clevere Audiosystem für Kinder ab 3 Jahren, das völlig ohne Display mit Fingerabdrücken auskommt. Dazu bringen über 400 Tonis die Fantasie ins Kinderzimmer. Einfach Tonibox installieren, Toni aufstellen und schon kann's losgehen. Spannende Fälle, coole Musik, Wissen, Märchen und noch viel mehr. Und mit der Audiothek auf MyTonis geht die Fantasie noch in die Verlängerung. Dort findet ihr unzählige weitere Folgen für Tonis, die ihr bereits zu Hause habt. Gleich entdecken auf tonis.com. Und jetzt viel Spaß mit weiteren Stories.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, mach ich nicht. Elmshorn, nö. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, nö.
Ja, hier ist Fest und Flauschig, hier ist Spotify, hier ist der 1. Advent. Wir sind's, der Olli und der Janni, und wir sind ganz okay drauf. Ehrlich gesagt, dafür, dass einer von uns heute Abend schon bei meinem Elternabend war.
Nicht nur das, ich mache halt viel. Das ist halt so abgefahren. Früher, ne, war alles so aufregend. Jeder Job, den du für die Medien gemacht hast, als man angefangen hat. Und jetzt kommt man vom Elternabend und fährt nach Hause und moderiert einen Podcast. Das ist auch so. Früher war das also nicht, dass es nicht mehr, also es ist, aber da ist einfach noch ein normales Leben dazu gekommen, was man sehr lange Zeit herausgezögert hat. Ich in meinem Fall jedenfalls. Ja. Und jetzt in Situationen oft bin, wo ich auf Ämtern oder neulich musste ich meine Geburtsurkunde beim Amt holen, Paternoster gefahren, all so eine Sache, die man plötzlich macht, dazwischen.
Ich finde, bei uns in der Firma sind gerade so ein paar Leute, alte Kolleginnen und Kollegen, die so kurz davor sind, diesen nächsten Lebensstep zu machen. Also von diesen funky 20s, wo man alles machen kann und wo irgendwie man jede geile Location kennt, wo irgendwie der Aperol Spritz lecker schmeckt und günstig ist in Köln, hinzu, ach komm, vielleicht ist es mal eine ganz gute Idee, mal so family-mäßig was zu starten. Und dann starten die family-mäßig was und dann kommen die ersten Kinder. Und dann finde ich das immer ganz spannend, so diese ersten Gespräche nach ein paar Monaten, wenn man sich dann wieder sieht, nach der Elternzeit oder nach irgendwie Mutterschutz oder so. Ja, ist ja schon irgendwie ganz schön anstrengend. Und wenn man dann sieht, dass noch nicht so richtig eingesunken ist, dass es halt nie wieder weggeht.
Also ja, hast du diese, dass das jetzt
einmal hergebumste so Verantwortung, dass sie einfach nie wieder, also wenn alles gut läuft, toi toi toi, ne,
dass
sie
nie wieder weggeht. Dass die gebumste Verantwortung eigentlich immer größer wird, ne?
Genau, dass sie immer größer wird und dass sie, aber dass du das noch gar nicht so schnallst am Anfang, wie weg einfach dein altes Leben mit der Geburt von einem Kind ist und dass du ja im Grunde genommen, also zum einen selbstbestimmte Termine machen kannst du komplett vergessen, dann diese geile Müdigkeit, diese Elternmüdigkeit, die man so die ersten Monate hat, die auch mit keiner Müdigkeit, die man vorher jemals gespürt hat, vergleichbar ist, weil das ist
mit
ja auch
keiner,
mit nichts.
Aber auch so Gefühlsregung, wenn du, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, also dieser Beschützerinstinkt bei dem Neugeborenen, dass man auch so aggro war, wenn
ja, 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 nah ja, ja. Am war. Fass dich an die Kinder.
Neulich bin ich irgendwie mit meinem Hund unterwegs gewesen und da war ein Vater mit seinem Sohn und Juri war gar nicht so weit nah an dem dran und der hat ihn und mich angeguckt und das Kind war halt echt ein halbes Jahr alt, das ist herumgekrabbelt auf der Wiese und ich habe ihn verstanden. Ja. Ich habe ihn verstanden. Und das ist auch noch eine Sache.
Andererseits, für dich ist Juri ja wie ein Kind im Grunde genommen. Also ja, ist gleichwertig.
Ich war damals auch nicht anders. Ich war auch auf dem Spielplatz, wenn da der Agro-Toni irgendwie rumgelaufen ist und in der Nähe von meiner Tochter gewesen, stand ich da schon, an Gedanken schon, Gewaltfantasien gehabt, wie ich dem Vater da gleich eine Kopfnuss gebe auf dem Spielplatz.
Weißt du, ich habe immer Gewaltfantasien bekommen, wenn es so Eltern gab, die so beschützermäßig mit dem Sandspielzeug ihrer Kinder waren. Wenn die Kinder einfach da in der fucking Sandkiste spielen und dann aber die Mütter genau darauf achten, dass die Schaufeln auch nur von ihren Kindern benutzt werden. Ja. Alter Schwede, da bin ich richtig sauer.
Das ist wie die Deutschen, die schon morgens irgendwie hier mit dem Handtuch im Urlaub irgendwie die Liege besetzen, so ein bisschen. Ja, da geht man so durch die ganze Zeit. Das ist aber auch ein bisschen das Fiese, die als junger Mensch im Medienbereich oder im engen Bereich trittst du immer gegen die Älteren und die da oben. Und die Älteren, sag ich mal, oder da oben, oder die Älteren, sind da überall schon durchgegangen, hören sich die ganze Scheiße von den jungen Leuten an, können darüber aber keine Witze machen, weil es uncool ist. Ich will damit kurz sagen, alle jüngeren Leute, wir finden euch auch manchmal scheiße, dürfen es aber nicht mehr sagen. Also das ist so, weißt du, was ich meine? Also, das ist gar nicht böse, also gar nicht, aber wenn so ein 25-Jähriger sagt, ja, der ist ja so und so, Jan Böhmermann oder Olli Schulz, das ist ja auch inzwischen so ein Typ so, ne? Mhm. Und dann denke ich so, ja, und das gleiche denke ich vielleicht über dich, aber ich weiß auch, ich darf es nicht sagen, weil bei mir ist es dann uncool, weil ich jetzt jenseits der 40 bin.
Ja, beziehungsweise aber du hast die Reife, dass du drüber schmunzeln kannst.
Ja, ich habe die Reife, doch. Aber manchmal habe ich die Reife auch noch nicht.
Ich finde, mir gibt es dann immer so eine schöne Befriedigung, also nach dem Motto, alles klar, okay, duly noted und jetzt warte einfach mal 15 Jahre und dann sprechen wir uns einfach nochmal wieder.
Ja, und das ist nun mal, das haben ja schon unsere Eltern gesagt.
Genau.
Und das so Ding ist, man will das ja eigentlich, man will ja eigentlich nicht so denken, aber Fakt ist, die Zeit macht viele Menschen gleich und du gelangst an Nummer Punkte, wo du denkst, da kann ich den Punkt, will ich nie gelangen. Auf einmal bist du an dem Punkt, stehst mit deinem Kind morgens um 5, weil du die ganze Nacht geschrien hast, am Bus irgendwie und fährst nochmal eine Stunde durch die Gegend oder rennst rum oder so. All so eine Sachen erden einen dann ganz schön. Aber wie gesagt, wir wollen hier nicht rüberkommen. Übrigens die Aussage, das ist mir neulich eingefallen, Jan, noch eine Sache kurz, ja. Gedankengang. Diese abwertende Aussage, Opa erzählt vom Krieg. Das ist ja eigentlich ein Satz, den man so sagt, wie jemand von früher erzählt.
Wo kommt das denn jetzt her?
Nee, das habe ich mir mal aufgeschrieben. Pass auf. Opa erzählt vom Krieg, ist ja, wenn jemand was von früher erzählt und du willst es eigentlich nicht hören und bist gelangweilt davon. Denkst,
jetzt erzählt er wieder. Ach so, als Redewendung. Ich dachte jetzt, Opa erzählt wirklich was vom Krieg, weil also mein Opa war gar nicht im Krieg, der war viel zu jung.
Nee, aber eigentlich ist es ja abwertend gemeint und da eigentlich ist ja der Sinn dahinter falsch, weil die Generation nach dem Krieg, die hat ja gar nicht drüber geredet. Es wurde ja nie darüber geredet.
Stimmt.
Und eigentlich ist es abwertend zu sagen, ja, Opa erzählt vom Krieg. Man hätte sich ja gewünscht, weil alle Menschen sind ja sehr traumatisiert. Weißt du, was ich meine? Du bist ja, jeder ist ja traumatisiert. Egal auf welcher Seite du warst, aus dem Krieg kommst du traumatisiert. Und deswegen, Opa erzählt vom Krieg, hätte er mal ein bisschen was erzählt. Hätte er vielleicht ein paar Sachen eingesehen. Hätte Oma vielleicht auch ein paar Sachen erzählt. Oma und Opa, vielleicht wäre das dann vielleicht schon Anfang von einer Therapie gewesen, die es damals natürlich auch noch nicht gab. Und dieser, weißt du, was ich meine?
Ja, und genau, ganz ehrlich, ich meine, noch ist es nicht so weit, aber die Opas, die vom Krieg erzählen können, die sind inzwischen ausgestorben. Die wenigen, die es überhaupt gab, die erzählen wollten, und du hast völlig recht, die wollten nicht erzählen. Opa erzählt vom Krieg, das ist wahrscheinlich eine Redewendung, vielleicht kommt die auch von vor dem Zweiten Weltkrieg, weil da waren ja dann noch mehr Kriege und mehr Opas, die über Kriege erzählt haben. Und da war das auch einigermaßen, okay, also 870, wie wir damals gegen Frankreich, das war schon, da haben wir gewonnen. Das waren ja Kriege, wo Leute dann auch früher noch in Deutschland so mit einem, also mit ein bisschen stolz über Krieg geredet haben, das ist ja heute.
Obwohl, so viel Gewinne haben wir nicht in Kriegen durchgezogen.
Nee, das stimmt. Wir da, glaub ich, relativ schlecht. Also wir sind, ich sag mal, kriegsmäßig sind wir nicht auf Weltmeisterkurs, kann man.
Sind wir nicht auf
Weltmeisterkurs. In der Vorrunde ausgeschieden.
Ja. Nee, leider nicht. Leider sind wir ziemlich zu weit gekommen und dann ausgeschieden. Das ist das Problem. Im Halbfinale ausgeschieden. Hätte aber auch schon
nee, in der Vorrunde sein können. Nee, Deutschland ist im zweiten Weg. Sorry mal eben, aber wir sind nicht im Halbfinale gewesen.
Ja. Wir sind nicht. Für mich war es Halbfinale, Jan. Das Gefühl kannst du mir auch also nicht
kurz,
nehmen.
Ich glaube, dass der Führer mal so kurz, 43, Stalin gerade mal kurz gesagt, es ist Halbfinale, kurz vor Halbfinale. Aber alle um ihn rum wussten,
Viertelfinale, er war auf alle Fälle. Never. Aber jetzt nicht positiv irgendwie, aber...
Nein, na, also Deutschland ist never ever kriegsmäßig ins Viertelfinale gekommen. Was war denn das Ziel? Weltmeisterschaft?
Nee, die
was?
Haben ein eigenes Turnier gespielt. Und
ich würde auch sagen, die haben ein ziemlich eigenes Turnier gespielt. Und alle so, what the fuck, warum, was ist bei euch los? Es ist aber gar nicht WM.
Ja. Liebe Freunde, liebe...
what's going on? Ist gar nicht... Ja, scheiße, wir müssen nach Europa, weil Deutschland denkt, es ist WM, aber ist gar nicht WM. Wir müssen die aufhalten. So war das ja eigentlich. Und was ist das für eine Sportart, was die da spielen? Warum haben die so genau, komische Kreuze auf dem Trikot? Genau, eine
Sportart, die leider auch sehr viele Leben kostet.
So, ja, komm, wir wissen schon, dass das ein schreckliches Verbrechen ist, was die Deutschen angerichtet haben. 50 Millionen Menschen gestorben sind. Das ist bekannt.
Und deswegen, das war auch übrigens meine Aussage mit diesen Hitler-Vergleichen. Ich finde, alles mit Hitler zu gleichen relativiert Hitler und die Schrecken, die er über dieses Land gebracht hat. Deswegen finde ich das manchmal nicht so gut, wenn man immer alles sofort mit Hitler vergleicht, weil Hitler nun mal wirklich ein Grauen über dieses Land, über diesen Kontinent gebracht hat.
Ich muss immer, wenn man über Hitler als politische Figur nachdenkt oder als historische Figur, daran denken, dass ich mal in einer Hitler-Biografie gelesen habe, dass der, wenn er nicht mehr weiter wusste in Verhandlungen, einfach angefangen hat zu weinen oder mit seinem eigenen einen Tod gedroht hat und dass das oft so sein letzter Hebel war in Verhandlungen, weil der war ja ein Politiker, der ist zwar nach außen auf Balkons getreten und hat die Menschen angebrüllt und war der große Führer.
Aber dessen, war eine fragile Persönlichkeit. Ne,
dessen eigentliche Arbeit war ja quasi das Freundliche hinter den Kulissen. Wir haben, glaube ich, vor einiger Zeit mal diesen YouTube-Clip beworben, wo man hört, wie Hitler wirklich spricht, also wie er spricht.
Das war in der Bahn und er redet da mit dem, ich glaube,
du hast das
war
schwedische oder norwegische?
Schwedische oder norwegische, genau. Genau.
Diplomat oder so. Und dass aber Hitler in so ausweglosen Situationen, wenn er mal wieder sich verbissen hat oder die Verhandlung nicht weiterging, anfing zu weinen und ganz emotional zu werden. Und dass es aber offensichtlich wohl gewirkt haben muss auf seine politischen Gegner und die Leute, mit denen er irgendwie zusammengearbeitet hat. Und er dann da irgendwie so durchgekommen ist durch die Debatten, die er geführt hat, wenn er nicht gerade irgendwie Genozide organisiert oder irgendwie Leute aufeinander gehetzt hat mit Reden, ne? Also dass er einfach quasi noch so eine private Seite hatte oder eine leise Seite in Anführungsstrichen und der einfach wie so ein Politiker natürlich auch funktioniert hat, sonst hätte er es ja nie geschafft dahin, wo er hingekommen ist. Naja, wieder immer ein bisschen Hitler, immer so ein kleines bisschen Hitler in der Sendung.
Nee, hatten wir lange nicht gehabt, heute ist es mal wieder drin, aber jetzt kommen wir zu einem Service
VG Hitler, die Verwertungsgesellschaft Hitler, die Erben von Hitler kriegen immer ein bisschen Geld, wenn man über Hitler redet.
Es gibt leider keine Erben, das ist das Gute. Deswegen
wir alle sind die Erben Hitlers.
Wir alle sind die Erben, aber wir auch alle haben teilweise kleine Läden oder haben einen kleinen Traum, versuchen uns weiterzuentwickeln und versuchen ein bisschen Geld in dieser wirklich schwierigen Zeit zu verdienen. Wir versuchen ab und zu kleine Betriebe, kleine Läden zu unterstützen. Und heute haben wir was rausgesucht.
Ja, du hast es rausgesucht.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, weil ich im Auto saß und es dir vor dem Elternabend schnell zugeschickt habe.
Hättest du mir beide Eltern einmal zuschicken sollen, hättest du auf jeden Fall eine Menge Spaß gehabt, weil ich war sogar auf der Website, habe mir alles genau angeguckt, ich kenne das Produkt, ich freue mich sehr auf diese Rubrik.
Und deswegen...
Fest und Flauschig präsentiert...
Local Hero!
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Ja, halt die Schnauze.
Stimmt. Ja, wir haben eine tolle Mail bekommen, die hat Olli mir weitergeleitet und ich habe mich direkt auf die Recherche gemacht und habe wirklich, ich finde es ein würdiger Local Hero. Und zwar hat uns Georg geschrieben per Mail. Er schreibt, hallo Olli, hallo Jan, ich bin Georg, 27 Jahre alt, aus Leipzig und gemeinsam mit meiner kleinen Familie treuer Hörer eurer Sendung. Hallo Georg und liebe kleine Familie. Es ist mein inneres Anliegen, euch für die Rubrik Local Heroes jemanden vorzuschlagen. Mein Nachbar Heinz stellt seit einigen Jahren unter dem Namen Benelini, italienisch für gutes Holz, Holzdildos her. Holzdildos. Unter anderem aus Olivenholz, Mahagoni, Nussbäumen und so weiter. Die Ästhetik ist einfach edel und schmeichelt nicht nur den Augen. Und Zwinker, schreibt Georg. Das Produkt ist durch eine besondere Harzbeschichtung extrem langlebig. Langlebig und langliebig wahrscheinlich. Ohoho. Jedes Stück wird handgefertigt und geschliffen. Zudem werden die Toys nachhaltig produziert und vom Heinz selbst nochmal getestet. Das schreibt er nicht. Das schreibt er nicht, es ist ein Witz gewesen. Die Verpackung ist sehr individuell aus Kork und Glas und kommt ohne Kunststoff aus. Hier, der Link zur Website, habe ich mir angeguckt.
Ich auch, ey, das sehen aus wie australische Boomerangs.
Ja, genau, der Sex-Boomerang, der kommt immer wieder zu ihr an. Von vorne bis hinten, schreibt Georg weiter, es ist eine tolle Sache. Leider hat Heinz mir erzählt, dass das Geschäft nicht so richtig gut läuft, weil er nicht genügend verkauft und Nebenkosten zu hoch sind. Vielleicht könnt ihr etwas Werbung für Heinz machen und das machen wir jetzt hiermit gerne. Und ich war auf der Website.
Die sehen aber wirklich schick aus. Kosten 250 Euro, ist schon eine Menge Holz für so ein Stück
aber
Holz.
Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt einen echten Penis organisierst, ist er oft teurer und mit viel mehr Wartung verbunden.
Das ist richtig. Und diese ganzen, das ist auch so ein bisschen Nullerjahre, diese durchsichtigen Dildos und Glasdildos. Der Trend geht wieder zur Natur. Ich meine, wir sind alle bioaffin momentan. Und das ist wirklich gutes Holz. Gibt's auch Fichte und Birke? Oder
Furnier, mal, Furnier für alle Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen.
Genau, Pressholz. Ahorn. Ahorn ist ausverkauft, der helle. Den hätte ich genommen. Da sind auf alle Fälle, die sehen schön aus. Es sieht edel aus.
Und mal ganz kurz zu den Vorteilen, weil die, die Holzdildos von Benelini aus Leipzig vom Heinz. Die haben verschiedene Vorteile. Also zum einen breit und schmal. Beide Seiten, zweiseitig verwendbar. Also eine schmale und eine breite Seite. Dann, die Love Toys fassen sich gut an. Die liegen gut im Griff. Die sind federleicht. Also leicht Holz. Natürlich verwendbar mit einem Gleitgel eurer Wahl. Ob wasserbasiert, silikonbasiert. Was auch immer man sich in alle Körperöffnungen reinschmieren möchte. Es passt auf den Holzdildo drauf. Schnell warm. Das ist ja oft ein Nachteil bei Dildos. Dass die gerade im Winter. Das ist ja oft teilweise 3-4 Tage dauert, bis die so mockelig warm sind, die man dann mit sich rumtragen muss.
Oder dass man die dann erst so da dann reiben
muss.
In
der Vulva tragen muss, in dem Arsch tragen muss oder in dann wo auch immer man die hinstellt. Dauert oft lange. Nicht Benelini Holzdildos. Dann auch das wirklich toll. Vegan sowieso. Ganz toll ist, dass man die auch mitnehmen kann in die Badewanne, ins Spaßbad, ins Schwimmbad. Sind wasserfest. Dann pflegeleicht, bewusst und ursprünglich. Und das ist auch hier Silikontoys, oft mit so einem Grat versehen von den Pressformen, weil das ja Kunststoffpressungen sind. Und da ist dann oft so eine Linie drauf, das scheuert, das tut weh, das leiert aus. Nicht so Benelini Holzdildos, kein Grat dran, alles perfekt geschliffen, ganz glatt, mit Harzoberfläche.
Das klingt schon wie so eine käufliche Werbung, wie das andere Podcaster machen müssen. Du redest so gut. Also du für Bellini bist du bereit, einiges
Benelini,
zu geben.
Benelini, Benelini. Und ich habe extra meine Sexstimme heute. Ich habe heute die Sex. Guck mal, meine Stimme. Mit meiner Stimme wurden die Dildos am Ende nochmal schön glatt geschmürgelt. So ist meine Stimme heute drauf. Handarbeit, das Ganze in Handarbeit gemacht. Fachleute in Italien übernehmen vom Einkauf bis zum Trocknen Sägen, Fräsen und Schleifen. Also in Europa produziert. Es gibt keine Splittergefahr. Nee. Es gibt 6 Jahre Garantie. 6 Jahre. Da haben viele Leute, gerade unserer Zuhörerschaft, 2, 3, 4, 5 Beziehungen durch, die ein Vielfaches an Geld gekostet haben. Lieber so einen teuren Mahagoni, also vermeintlich teuer, für 350 Euro Holzdildo sich kaufen, eine
gibt
Beziehung.
Gibt aber auch 250 schon.
Gibt auch für 250, klar, aber ist gerade ausverkauft. Also Holzdildo Bennett Bright, Kirschholz für 250 Euro. Mega geil. 320, wenn man Padukholz nimmt.
Und gibt's noch einen Case dazu vielleicht? Weil das sieht ja so edel aus, wenn du dann irgendwo zu Besuch kommst und klappst in Ausland, hast du erstmal einen Hingucker. Weißt du, das ist ja wirklich schick.
Ja, das ist ja wirklich. Man kann, ehrlich gesagt, kann es auch ein Briefbeschwerer sein, den man sich einfach mal, wenn man Lust drauf hat, wenn man sexy Briefe liest, sich auch gleichzeitig noch
Er sieht wirklich ästhetisch wirklich aus. Wir würden euch jetzt nicht irgend so einen Ramsch anbieten. Nee. Die Holzdildos von Benelini sehen nicht nur gut aus, sondern machen wahrscheinlich auch eine Menge Spaß. Der Winter kommt. Eurem Liebsten oder eurer Liebsten so einen kleinen Holzdildo unter den Tannenbaum zu legen.
Und ist inzwischen was völlig Normales. Und ehrlich gesagt, so 250 Euro kostet auch der ganze Scheiß Amorelie-Adventskalender. Und da ist, ehrlich gesagt, Ich hatte ihn auch. Und einige Sachen sind da wirklich drin, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so, ob das jetzt so sinnvoll ist. Das Krasseste oder das Geilste war eigentlich dieses Ding, mit dem der eine Typ auch die Schachweltmeisterschaften gewonnen hat. So ein Ei, was man sich in den Arsch schieben kann, oder irgendwie in die Vulva schieben kann, wo man dann irgendwie.
Fernbedienung,
mit einer App kann man das dann zum Vibrieren bringen.
Vibrationsei. Mit Aufladeschale. Ich habe immer überlegt, wenn du dann zu Hause so, Schatz, hast du die Aufladeschale vom Vibrationsei gesehen? Nee, die ist gleich neben der Handyschale. Also, das ist schon, ja. Aber ich fand auch, der Kalender war nicht gut. Vielleicht machen wir beide nochmal einen Sexkalender, Jan.
Ja, meinst du?
Fest und Flauschig Sexkalender.
Mach doch erstmal dein Olli Schulz Adventskalender. Und dann können wir es Merch, eines Tages machen wir Merch. Auf unseren letzten Metern haben wir noch unsere
auf unseren letzten Metern. Ich verachte alle Podcasts, die es noch nicht mal ein Jahr gibt und jetzt schon den Leuten Merch hinterher schmeißen. Aber ich komme darüber reden, wenn nicht. Wir bleiben, vielleicht machen wir irgendwann nochmal so einen Sexkoffer.
Benelini, hier kommt die Webadresse. Benelini, schreibt sich Bene, Benelini. Benelini.com. Und das ist ein Holzdildo-Versand mit deutsch-italienische Wertarbeit von handgeschliffene Dildos. Was ganz was Feines, wer alles schon erlebt hat. Stopp. Guckt euch das mal an. Und das ist wirklich toll. Also wirklich toll.
Ja, finde ich nämlich auch. Das wurde geschrieben von, wer hat die Nachricht geschrieben nochmal?
Georg hat uns das geschrieben und wir drücken die
Georg,
Daumen.
Georg, vielen lieben Dank.
Auf das Weihnachtsgeschäft bei Heinz auf jeden Fall Schamlippen und Poperzen in ganz Deutschland zum Glühen bringt. Das war.
Genau, das war.
Fest und Flauschig präsentiert.
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung.
Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten oder unterstützen nicht das Gleiche?
Halt die Schnauze.
Ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt zwei von diesen Baller-Colas getrunken, wo drauf steht, für Kinder und Schwangere nicht empfohlen. Und jetzt weiß ich genau, dass die Nacht heute relativ hart wird.
Ja, ich kann das nicht mehr. Auch bei Mate. Ich kann dann einfach nicht einschlafen, Jan. Das ist alles nicht machbar. Ich muss eine kurze Geschichte erzählen,
ja,
wieder hier. Ich habe heute zum ersten Mal wirklich richtig zufällig gesehen, weil ich musste auf jemanden warten, Bild TV. Ich selber gucke nur über Satu-Fernsehen, da gibt es Bild TV nicht. Und jetzt habe ich das mal gesehen. Das ist ja immer so. Dann wird Mike Krüger wurde da eingeblendet, hat ein Interview. Mike Krüger war bei Bild TV.
Wo hast du das? Im Fernsehen läuft das oder wo?
Im Fernsehen läuft das. Und ich habe beim Freund gewartet und dann habe ich rumgesappt auf seinem Fernseher heute Mittag und dann war Bild TV. Mike Krüger hat dann irgendwie geredet und jetzt kommt es. Ich war vor drei Jahren, bevor Bild TV gelauncht wurde, mit einem Freund von mir irgendwo in Brandenburg im Wellnesshotel, weil er hatte einen Burnout ein bisschen, wollte raus. Ich habe gesagt, komm, ich komme mit, nehmen wir einen Hund mit und gehen raus und haben uns da so eine Hütte gemietet mit Sauna und dann waren wir abends am zweiten Abend in der Sauna, wie immer nackt, weil ich das nun mal so kenne und es kommt eine Frau mit roten Haaren komplett eingewickelt sogar. Es geht nicht um die Frau jetzt, also ich war ganz, also sie arbeitet, also pass auf, und sie saß gegenüber von uns und wir waren ganz nackt und ich hatte schon mal so ein Erlebnis, du erinnerst dich an diese Geschichte mit den Amerikanerinnen in der Sauna.
Ja.
Und dann sagt mein Kumpel, der ehrlich ist, sag mal, stört dich das, dass wir hier ganz nackt sind? Ich meine, du bist hier eingepackt, sollen wir rausgehen? Und dann sagt sie, nee, also ich muss erst mal mich daran so ein bisschen gewöhnen. Und er so, alles klar, also du musst sagen, wenn wir rausgehen sollen, weil du dich hier unangenehm, weil wir waren die beiden einzigen Männer und sie hat sich dann da hingesetzt. Und dann guckt sie mich an und meint, du bist Olli Schulz, ne? Und ich so, ja, witzig, dass ich dich hier treffe. Und
dann, what?
Ja, und dann sage ich, und wer bist du? Sie so, er sagt irgendeinen Namen, aber ist egal, du wirst mich eh scheiße finden. Ich bin bei der Bild. Oh. Und ich so, okay, und wusste dann auch nicht genau, was ich sagen sollte, war dann höflich. Wir haben uns nicht weiter groß unterhalten, waren dann da kurz drin, haben uns noch einmal gesehen und sie hat erzählt kurz, dass sie bei der Bild arbeitet. Wir haben auch kurz irgendwie, sie wusste, wer ich bin auf alle Fälle und was ich so mache und wie meine Haltung zur Bild ist, obwohl ich jetzt auch nicht das auf der Stirn geschrieben habe. Und dann habe ich zwei Wochen später irgendwie mitbekommen, dass Bild TV online geht und sie ist die Moderatorin von Bild TV.
Ach, guck mal,
sie ist
in der Sauna getroffen.
Ich habe gedacht, jetzt die ist irgendeine Dings hier, so Celebrity-Expertin oder so. Aber die moderiert da immer und hat sich da wahrscheinlich nochmal frisch gemacht, in der Sauna.
Ach, guck mal an.
Ja, und das hat auch gar keinen, aber ich habe gedacht, dann sehe ich die auf einmal und denke, das ist ja tatsächlich, ich war dann da wirklich mit der in der Sauna. Naja, auf alle Fälle hat die Geschichte kein Happy End und keine Pointe oder irgendwas weiteres. Ich wollte das nur erzählen.
Hat die Geschichte kein Happy End, weil ich sehe jetzt hier gerade, pass mal auf, Rückzug aus dem Nachrichtensenderwettbewerb. Eine Meldung von gerade eben. 80 Stellen betroffen. Bild TV stellt tägliche Live-Strecken ein.
Ey, das ist auch scheiße.
Ja, aber weil Julian Reichelt nämlich weg ist, weil Matthias Döpfner Julian Reichelt, die Säule von Bild TV, da weggetreten hat, ihm Unrecht getan hat. Und jetzt geht das alles den Bach runter. Mit Julian Reichelt wäre das Ding locker auf meiner Fernbedienung auf der 1 gelandet, nach 2-3 Jahren.
Ja, natürlich, als großes Entertainment, als Klartextsprecher, der auf alle Fälle ganz nach vorne muss. Aber ich sag dir eins, das ist so unseriös und so trashig, Bild TV. Diese Stimmen allein von so diesen Trailern, Bild TV, jetzt! Und dann auch immer so, heute Bericht über das größte Passagierschiff. Und dann heute 20.15 Uhr, 22.15 Uhr, Paul Ronsheimer im Gespräch. Und dann kommt wieder so ein Trailer, Bild, Fakten und so. Und dann werden Sachen gezeigt. Es ist schon wahnsinnig unseriös. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das freiwillig länger guckt als vielleicht 10 Minuten, wenn man Krüger mal da ist oder so. Naja, ist wie gesagt keine spannende Geschichte gewesen. Da habe ich noch gesehen, dass hier jetzt gerade Chico, den Lotto-Millionär, die ganze Zeit hofieren, der irgendwie 9 Millionen oder so gewonnen hat und jeden Tag einen Bericht in der Bild hat. Und natürlich gibt er sein ganzes
Chico,
Geld
Chico, der Lotto-Millionär?
Chico heißt er, hat Lotto
gewonnen. Der Hund?
Musst du mal, ist das so? Nein, das ist nicht der Hund, ist ein Typ, der heißt genauso wie der
Chico?
Hund.
Chico?
Chico, Chico, er hat ein Lotto gewonnen und wird jetzt jeden Tag von der Bild begleitet, wie er seine
coole Idee, Alter.
Wie er seine 9 Millionen verprasst, hat sich auch schon mit dieser Obert getroffen.
Also ganz, ey, Chico, hier kostenlose Medienberatung. Wenn du im Lotto gewinnst, ne? Halt die Fresse und geh zu niemandem. Vor allem nicht zur Bildzeitung, Alter.
Ey, verpiss dich mit den 9 Millionen. Leg das an, kauf dir 3-4 Häuser und lass den lieben Gott einen guten Mann rein.
Ich hab 9 Millionen gewonnen, ich ruf mal bei der Bildzeitung an.
Ja, es dauert hallo, ein Jahr, dann ist die Schlagzeile der Bildzeitung. So pleite ist Chico Millionär, hier ist der Chico Lotto Millionär jetzt. Und dann wird nochmal ein großer Bericht gemacht, wie er irgendwo sitzt in seiner Wohnung und die beiden mit dem Foto, wo die Hosentaschen so rausgucken, so leer sind und er so guckt und dann so, armer Chico, 9 Millionen verprasst. Und wer hat das natürlich gefördert? Die Bildzeitung. Und Chico rafft es natürlich einfach nicht, weil er wahrscheinlich genauso so ein IQ hat wie der Hund damals und irgendwie, nee, nichts gegen Chico, aber es
den
ist
Hund,
auch so
viel. Den Hund.
Nichts gegen Chico, den Hund.
Ah. Lang ist im Himmel, im Hundehimmel. Charlie, Chico, alle Hunde kommen in den Himmel.
Alle kommen in den Himmel, genau. Mhm. Jan, ansonsten wollte ich noch mit dir über ein paar kleine Sachen
aber
reden.
Müssen aber müssen wir auch jetzt nicht. Mittwoch. Nee, lass uns das mal auf Mittwoch schieben, weil ich ehrlich gesagt habe noch Anschlusstermine in Klammern. Ich möchte noch mal in die Badewanne. Ist jetzt Badewannensaison. Oh. Ich bin bei DM. Ich gehe auch zu Rossmann natürlich und zu Butni und zu Müller und so gehe ich überall hin.
Holst du dir auch mal eine Badebombe bei Lack?
Das klang jetzt sehr speziell. Hast du schon mal Leuten eine Badebombe von Lush geschenkt?
Ich glaube, vielen Freundinnen oder Menschen, die ich mag. Ja. Weil ich bin auch einfach, ich finde es so schwer, jemandem was Gutes zu schenken. Badebombe. Also kaufe ich eine Badebombe bei Lush.
In diesen Zeiten kauft man keine Badebombe, Alter.
Lieber Badebombe. Make Badebomben statt wirkliche Bomben.
Ja, nee, eine Badebombe von Lush, das ist mir unangenehm, weil die rutscht mir immer zwischen die Beine und dann kribbelt das immer so unten rum. Wenn du, weißt du, wenn diese riesigen Brausentablette sich dann da irgendwie am tiefsten Punkt und dann brutzelt das, dann hat man meistens noch so, wenn das so schlechte Badebomben sind oder so ein origineller Badebombenmacher, der dann so Blütenblätter damit reinmischt und dann hast du so scheiß Gänseblümchenfussel da irgendwie zwischen den Zähnen und so und dann sprudelt immer, nee, Badebombe ist nicht mein Ding, aber mache ich eigentlich regelmäßig immer für die Badesaison, gehe ich einmal schön zu DM oder zu Rossmann und kaufe mir im Badezusatz, also so Badezusatz in so Fläschchen, dass ich den ganzen Winter über schöne Badezusätze habe und auch so geile, so wie so Tiefenentspannung, Rückenwohl oder sanft und sorgfältig, fest und flauschig. Es gibt ja so wahnsinnig viele, wo ich mich, das ist wahrscheinlich sind die gleichen Leute, die sich für Palina die Astrologie-Geschichten ausdenken, die diese Badezusätze zusammen kompilieren. Da wollte ich auch mal ganz kurz nochmal fragen, jetzt wo wir langsam aufs Ende der Sendung zugehen, so als neuen Impuls fürs neue Jahr, ob wir nicht nochmal in diese Astro-Bubble mit reingehen, weil ich glaube,
ich liebe das, ich stehe auf sowas, ganz ehrlich, Jan, du kannst dich darüber lustig machen.
Ich mache mir nicht lustig darüber. Ich
glaube auch an die Sterne. Ich glaube an die Sterne.
Was bin ich denn für ein Sternzeichen zum Beispiel?
Du bist Fische.
Woher weißt du das?
Bist du doch, oder?
Halt's Maul, du Arsch, woher weißt du denn das?
Weil ich mich einfach für dich interessiere, weil du seit 10 Jahren der Mann bist, mit dem ich zusammen diese Sendung mache.
Aber du bist ja erst im Oktober Geburtstag. Ich weiß aber nicht, was du bist. Stier? Was bist du?
Waage.
Waage?
Waage. Waage bin ich.
Ah, das spürt man. Du bist ein ausgeglichener Typ.
Dankeschön. Nee, ich kann mich halt nie entscheiden. Das ist das große Problem. Ja. Ganz am Ende der Sendung will ich die Stimmung nicht trüben für alle Nostalgiker des Ips-Heftes. Aber ich habe noch einen kleinen Wikipedia-Link, den ich dir gerade zugeschickt habe, von Harald von Braunhut. Oh. Harald von Braunhut ist leider ein amerikanischer bzw. englischer Wikipedia-Artikel.
Harald von Braunhut.
Von Brownhead hat die sogenannten Urzeitkrebse erfunden.
Er hat die nicht erfunden, er hat die entdeckt.
Doch. Er hat die entdeckt bzw. erfunden und die wurden eigentlich gezüchtet für Fische damals. Und das ist ja ganz süß und schön, dass er das gemacht hat. Problem ist, er war ein riesiger Waffenlieferant und ein Förderer des Kuckucksklans. Und Harald von Braunhut ist echt ein ganz ominöser Charakter, kein guter Mensch gewesen auf alle Fälle. Und es lohnt sich, den Wikipedia-Artikel mal durchzulesen. Er hat auf alle Fälle, also er Rassenlehre, wahnsinniger Rassist gewesen, hat aber auch leider nun mal diese Urzeit Krebs erfunden. Nicht, dass die jetzt nicht mehr benutzt werden dürfen. Ich glaube, das Thema ist sowieso durch damit. Aber doch absurd.
Ein jüdischer Amerikaner, der sich im Laufe seines Lebens rechtsextrem radikalisiert hat, dann zu seinem Namen, also hieß eigentlich Harold Nathan Braunhut, ja, jüdischen Glaubens, hat dann irgendwann einen von seinem Namen hinzugefügt und das Nathan weggeixt, um sich von seiner jüdischen Wurzeln zu distanzieren. Und der hat tatsächlich
den Kuckucksklan unterstützt.
Und hat dann diese komischen Urzeitkrebse entwickelt. Interessant.
Wirklich ominös. Was mir ab und zu so zugespielt wird bei Wikipedia, es ist immer wieder, ich spende gerne mal für Wikipedia, ne? Ich finde das ja wirklich.
Apropos Spenden. In der kommenden Woche werden wir verraten, was unsere Spendenziele sind für den Weihnachtszirkus. Am 17.12. unsere einzige große Live-Show in diesem Jahr. Obwohl, auf der IFA waren wir auch live, aber das war nicht live ausgestrahlt, sondern zeitversetzt.
Das war Summer Jam.
Das war quasi unser Summer Jam. Und jetzt kommt wirklich unser Winter Jam. Fest und festlich.
Mir hat einer geschrieben, warum heißt es nicht flau und festlich? Wir hätten es flau und festlich nennen sollen, aber ich finde fest und festlich eigentlich.
Ja, ich finde fest und festlich auch gut. Am 17.12. wir werden gemeinsam live vor der Kamera rumturnen und wie immer
Knossi und Montana Black nachmachen.
Seven versus the Wild, Two versus the Wild. Und es gibt wie immer 4 Spendenzwecke. Und ab dem Abend, dem Weihnachtszirkusabend bis Ende Januar sind die Spendenleitungen geöffnet. Und wir hoffen, dass wir wieder eine stattliche Summe gemeinsam zusammensammeln können für den guten Zweck. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid und die Sendung euch entweder live anschaut oder auch hinterher dann anhört. Das ist auch traditionell immer unser letzter Arbeitstermin für dieses Jahr.
Stimmt.
Wobei ich sagen muss, ich bin dann.
Ich nehme diesmal meine Gitarre mit. Beim ersten Mal haben wir gesungen, beim letzten Mal nicht. Ich finde, wir müssen was Kleines wieder singen.
Schaffen wir so ein paar katholische Weihnachtslieder drauf. Und ich bin aber dieses Jahr, das ist nicht mein letzter Arbeitstermin, weil schöne Grüße von Philipp und Wilko, die waren heute hier, deine alten Buddies.
Ich weiß.
Die machen die
Tour jetzt hast du jetzt schnappst du dir echt meine Leute.
Nein, ne? weil die haben gesagt, Olli, der ist jetzt im Januar, ist schwierig bei ihm, da ist er irgendwie, hat er wieder im Kloster eingesperrt und so. Jan, kannst du uns mal ein bisschen hier über Wasser halten, finanziell? Ich so, ja, okay, ausnahmsweise, wenn Olli euch hängen lässt, dann springe ich natürlich ein. Und wir machen
Jan, ich sag dir nur eins, behandle die Leute gut, das sind meine besten Männer, ganz ehrlich.
Ich weiß. Das
sind Spitzentypen, die du auch, du hast klar, vor allem Philipp Stürer hast uns auch ins Herz geschlossen, weil er auch Bremer ist. Ne?
Der ist Bremen-Nord. Das ist nochmal ein ganz anderer Schlag. Wir verstehen uns wie so Giraffen mit Infraschall kommunizieren.
Wir müssen nicht mal reden.
über das.
Wie Wale. Wahlgesänge.
Wir haben so eine eigene Sprache. Nee, schöne Grüße und wir fahren auf Tour. Und am 4.1. ist Premiere in Wien. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil wir haben heute ein geiles Lied geprobt, was nur in Wien gespielt wird. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann ist das der erste Runterzieher ist in Trier, ist das erste Konzert in Deutschland. Ist auch das, was am wenigsten verkauft ist. Alles ist fast alles ausverkauft. Nur Trier ist so, ich weiß gar nicht warum, ob ich die Winzer zu sehr geärgert habe, ob die Menschen da nicht.
Hast du irgendwas mal gesagt?
Ich finde, Trier ist eine super Stadt. Rheinland-Pfalz ist ein super Bundesland. Trier ist die Stadt von Karl Marx und von Malu Dreyer, aber ist der einzige.
Das werden noch sehr noch ein paar Tage hin, Jan.
Naja, also Tickets gibt es noch ein paar Locations auf jeden Fall und komm doch auch mal, Olli, wenn du Zeit hast, kommst du mal.
Ich komme gerne vorbei.
Zeig ich dir mal, wie man so eine fette Show.
Wie das Live-Geschäft funktioniert.
Genau.
Leute, das war fest und flauschig.
Das war fest und flauschig, genau. Und der Weihnachtszirkus, mehr dazu. Nächste Woche am Mittwoch werden wir hoffentlich schon die ersten Spendenziele rausplätschern lassen können. Und dann sehen wir uns am 17.12. live.
Genau. Ich muss noch mal kurz sagen, vielen lieben Dank. Na, ich kriege echt jede Woche, es wird jetzt ein bisschen, ich sag's ehrlich, schwieriger Nachrichten zu lesen in den nächsten Wochen, ist eine Menge los. Mhm. Schreibt doch erst wieder ab Februar, März richtig viele Sachen und so viele coole Nachrichten, auch Feedback zur letzten Sendung, zum Schmeckefuchs, zu Sachen, die wir irgendwie machen und so, das ist total cool. Es schreiben immer wieder so gute Leute mit so guten Nachrichten und ich schätze das sehr, dass wir für solche Leute moderieren dürfen. helfen, die irgendwie immer noch so coole Nachrichten schreiben, dass man denkt, wie geil sind die Nachrichten, wie interessant ist das zu lesen. Vielen lieben Dank.
Happy Hippo zum Beispiel, haben mir Leute geschickt, das gibt es offenbar noch. Allerdings ist es nicht, das sind jetzt Augen drauf, das ist im Original Happy Hippo nicht so. Ja, das sind
Augen drauf.
Und das ist modifiziert, es handelt sich nicht um die Happy Hippos, die ich meinte. Das war die erste Charge.
Die Augen sind das Beste.
Nee. Also es gibt wohl Happy Hippos noch, aber auch nicht überall, teilweise Aktionsware. Vielen Dank für die ganzen Infos. Punkt. So.
Punkt.
Wir sind bei Instagram erreichbar. Woche. Olli ist jetzt ist abgehoben, der ist nicht mehr erreichbar, hat er eben gerade.
Nee, ich habe ein paar Sachen zu tun.
Nee.
Ist so,
ich kümmere mich ich mache deine Ablage. Ich mach alles.
Ich nehme einfach ab und zu Instagram mal so 2 Wochen runter. Weißt du, was ich meine? Und dann gucke ich auch nicht. Und dann gucke ich wieder und dann sind so viele Nachrichten, dass viel überkippt, weil ich nicht alles nachlesen kann. Ich bin dann irgendwann wieder am Start.
Ich bin immer für euch da. Ist so, ich bin immer für die Leute da.
Und Jan ist immer erreichbar. Schreibt den Nachricht, er schreibt sofort zurück.
Mach ich. Das war Fest und Flauschig für diese Woche. Wir sind am Mittwoch wieder da mit Bome Cringe. Und dann gehen wir auch schon, glaube ich, auf die 49. Kalenderwoche, 47, 48.
Oh, ja.
Es ist bald echt das Jahr zu Ende, ey. Verdammt, erster Advent schon, ey. Warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Nee, noch nicht.
Ich hab schon Weihnachtsmarkts gebrannte Mandeln gekauft und mir schon so Schokoweintrauben gegönnt und so. Ich bin Weihnachtsmarkt-Fan, gestehe ich ganz ehrlich. Und Flammlachs.
Ich bin da auch gerne. Ich bin
Flammlachs, der Flammlachspreis ist explodiert.
Und ja, habe ich auch mitbekommen. Aber vor allem einen schönen Glühwein mit Schuss oder so einen Jagertee. Und dann noch einen zweiten hinterher und einen dritten. Und dann mit einer roten Birne irgendwie ins Taxi oder in den Bus steigen, nach Hause kommen, Füße hoch, Fernseher an, sofort wegnicken. Das ist auch irgendwie...
Fröhliche Weihnachten.
Fröhliche Weihnachten. Okay, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss, bis Mittwoch.
Hallo, hier ist Karim Adeyemi, bin 20 Jahre alt und spiele für Borussia Dortmund.
Hi, hier ist Ben Barco, ich bin der beste Freund von Karim.
Bundestrainer hat mich gerade angerufen. Er so, ja, okay. Ich so, ja, okay, dann nicht. Also hat er echt angerufen. Und dann erstmal Siegeschrei gemacht.
Also ist Musik hören im Auto nicht normal?
Aber Adele hören alleine ist normal?
Erstens, Adele, super Sängerin. Zweitens,
habe ich ja nicht gesagt, dass es schlecht ist.
Zweitens, ich höre es nicht alleine.
Ich frag mich so, Karim, did you learn? Weil wir sind ja beim Englischunterricht. Ich so, no. Die so, okay, 6.
Karim und Ben machen Auge. Immer donnerstags, nur hier auf Spotify.
Folgt uns natürlich und verpasst keine Folge. Wir freuen uns.